Wir sind Clara
und Matthias,
beides ErlebnispädagogInnen bei Aventerra, und wir machen den Podcast Mehr als Lagerfeuer.
Wir behandeln innerhalb des Podcasts Themen wie Haltung, Wirkung, Theorie, aber auch Praxis und vor allem auch verschiedenste Methoden und Reflexion. Alles, was Erlebnispädagogik wirksam macht.
Seid gespannt auf die heutige Folge. Startchancen.
Wunderbares Projekt. Haben wir darüber schon mal berichtet, über die Bildungsoffensive, die seit fast 3 Jahren ja jetzt schon am Laufen ist? Ich glaube noch nicht, oder?
Nee, nicht, dass ich mich erinnern würde.
Also für alle, die jetzt irgendwie mit Startchancen noch nie was zu tun hatten oder vielleicht auch dieser Begriff eher mehr Fragezeichen auslöst, wie Klarheit bringt. Großes Bildungsprojekt, aufgesetzt vom Bund. Ein Haufen Geld, ich glaube 10 Milliarden, die da drin stecken, verteilt auf 10 Jahre, und das Geld soll eben in Bildung investiert werden und soll einer ausgewählten Anzahl an Schulen in allen Bundesländern zur Verfügung stehen. Ich glaube, aktuell sind es circa 4000 Schulen über das ganze Bundesgebiet verteilt, und die Schulen haben alle sind in besonderen Herausforderungen oder in besonders herausfordernden Lagen. Das kann man, glaube ich, so benennen als Zuschreibung, warum diese Schulen auf dieses Förderprogramm zugreifen können.
Und was hat das jetzt mit uns zu tun?
Naja, wir sind ja auch ein Bildungsunternehmen, was ja fast ausschließlich über Fördergelder getragen wird, und unsere Arbeit finanziert sich zu einem Großteil daraus, dass wir eben an Förderprojekten teilnehmen können, gerade auch was ja die schulische Bildung oder die außerschulische Bildung angeht. Und bisher war es schon immer so, dass diese Fördergelder schon auch eher begrenzt waren und uns zwar schon auch an der einen oder anderen Stelle die Möglichkeit gegeben haben, über einen längeren Zeitraum zu arbeiten. Aber das, was jetzt bei Startchance einfach möglich ist, das übersteigt, so aus meiner Erfahrung zumindest, bisher so alles, was wir so in diesem Bereich hatten. Also Rückenwind war schon stark, oder Aufwind oder Aufleben, wie dieses Programm ja nach Corona auch in vielen oder eigentlich allen Bundesländern verfügbar war, hat da schon viel bewegt, vor allem auch Richtung: Wir können mehr wie jetzt nur einen hochwertigen Erlebnistag machen, sondern wir können wirklich in Begleitung von Schulklassen einsteigen und sogar noch viel mehr darüber hinaus.
Und was sind das für Programme, die wir dann durchführen?
Man muss, glaube ich, zunächst mal noch wissen, dass dieses Förderprogramm aus mehreren Säulen besteht und damit tatsächlich dieses ganze Thema Bildung auch ein bisschen weiter gedacht werden darf. Die eine Säule ist für uns ist weniger interessant, weil da geht es um bauliche und Infrastrukturmaßnahmen. Da haben wir wenig, was wir da irgendwie mit beitragen können. Aber die anderen beiden Säulen, das Startchancenbudget und vor allem auch so die andere Säule, die Entwicklung von multiprofessionellen Teams und Schulentwicklung beinhaltet, sind natürlich für uns schon diese zwei interessanten Säulen. Und genau damit haben wir eben die Chance, jetzt nicht nur immer bei den Kindern oder bei den Jugendlichen anzusetzen und die eben in ihrer Entwicklung zu begleiten und zu fördern, sondern wir können so unseren Blick weiten und das ganze System Schule mitbedenken und eben auch die anderen Akteure oder Akteurinnen, die lernbegleitenden Personen da mitnehmen, mit integrieren, vielleicht sogar auch an der einen oder anderen Stelle mitentwickeln. Und das ist natürlich für uns besonders spannend, weil wir mit unseren Angeboten halt an mehreren Stellen ansetzen können. Und das ist auch das, was wir so in der Konzeptionierung unserer Programme immer auch bedacht haben, eben nicht so Einzelbausteine anzubieten und wertvolle Erlebnistage anzubieten, sondern das Ganze wirklich prozesshafter zu sehen. Und Genau, das ist eigentlich das Produkt oder die Art und Weise, wie wir jetzt seit über 2 Jahren mit Schulen arbeiten, indem wir zum einen den Klassen ein bestimmtes Kontingent an Tagen über das Jahr hinweg zur Verfügung stellen und das Zweite, dass wir gleichzeitig eben auch mit den Kollegien arbeiten, um das, was wir in diesen einzelnen Blöcken mit den Schülerinnen und Schülern erarbeiten, dass das am Ende auch vom System weitergetragen werden kann und im besten Fall sogar auch weiterentwickelt werden kann.
Das heißt, wir arbeiten mit Schülern und mit Lernbegleitern.
Genau. Tatsächlich beginnen die meisten Projekte immer so, dass wir mit dem Kollegium arbeiten, dass wir einen Kollegiumstag machen oder sogar 1,5 Tage mit denen. Und warum wir gerne mit den Kollegien starten, ist eben, damit wir das System Schule verstehen, beziehungsweise auch rausfinden, was gibt es denn an diesen Schule schon, welche Kultur herrscht da vor, welche Projekte sind da schon auch, ja, vielleicht nicht nur initiiert, sondern vielleicht sogar auch integriert. Schule mit Courage, Schule gegen Rassismus, Schule im Aufbruch oder ähnlichem. Und deshalb machen wir gerne so Auftaktveranstaltungen oder so ja, Workshops eigentlich, um da auch gemeinsam zu schauen, wo können wir wirklich wirksam sein und eben nicht mit einem fertigen Pauschalprogramm hinzukommen und zu sagen, ihr braucht eine funktionierende Klassengemeinschaft, dann haben wir hier folgendes Projektkonzept und dann hoffen wir mal, dass das passt. Glaube, dass das trotzdem in den meisten Fällen auch funktioniert, aber wir sind halt noch wirksamer, wenn wir erstmal so die Neugierde mit reinbringen, das Verstehen vom System Schule vor Ort.
Und dann finanziert Startchancen alles, was damit zu tun hat? Oder ist es eine Teilfinanzierung? Oder ist das zwingend aufbauend? Wie viele Tage umfasst sowas? Oder kann das vielleicht auch umfassen?
Also am Ende ist das Schöne bei Startchancen, dass alle Kosten getragen werden. So von der Begleitung der Lehrkräfte oder der lernbegleitenden Personen bis hin zu den einzelnen Projekttagen, die wir ja mit den Klassen dann durchführen. Und die Anzahl der Tage, klar, die müssen irgendwo auch bestimmten Vorgaben erfüllen. Da gibt es einen Kriterienkatalog, auch wie das Ganze abgerechnet werden muss und auch welche Leistungen abgerechnet werden dürfen und welche Leistungen auch nicht. Das ist schon alles auch festgeschrieben und das gibt uns natürlich die Möglichkeit, dass wir auch genau wissen, in welchem Rahmen wir uns da drin bewegen dürfen und auch können. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, eigentlich sind alle anfallenden Kosten darüber auch gedeckt. Und damit das natürlich auch nachher genehmigt wird, hängt halt vieles eben von diesen Ziel- und Leistungsvereinbarungen ab. Also es geht eben nicht darum, einfach hinzukommen und zu sagen, wir machen jetzt mal was, sondern eben genau im Vorfeld auch festzulegen, auch zu klären, wo wollen wir eigentlich hin? Welche Ziele verfolgen wir und was braucht es am Ende auch da dafür, damit es erreicht werden kann? Und genau das ist halt auch der Grund, warum es jetzt keine feste Zahl gibt von, ich brauche in Klasse 5 einen Tag und in Klasse 7 4 Tage oder ähnliches, sondern wir haben genau diese Möglichkeit, auch von Klasse zu Klasse eben zu schauen, was braucht's, um am Ende auch den Bedürfnissen und dem Bedarf idealerweise dem gerecht zu werden. Trotzdem haben wir am Ende ein Budget. Also auch eine Schule hat am Ende ein Budget, mit dem sie hantieren muss. Und es sind ja nicht nur wir, die sagen, Startchance ist ein Riesenprojekt, von dem wir profitieren können, sondern es sind ja auch noch mehr Akteure, die ja auch eine wertvolle Arbeit leisten. Und auch die möchten gerne von diesem Budget, von diesem Startchancenbudget natürlich profitieren. Und deshalb kann es dann schon auch sein, dass eine Schule sagt, wir würden gerne mit euch 5 oder 8 Tage machen, aber am Ende gibt es unser Budget nicht her und wir können halt dann doch 3 Tage machen. was aber auf jeden Fall schon mal ein großer Mehrwert oder auf jeden Fall schon deutlich mehr ist, wie das, was wir so aus der Vergangenheit einfach auch gewohnt waren, mit Schulen zu arbeiten. Wenn ich jetzt das Thema Klassenfahrten einfach mal außen vor lasse, weil das ist nochmal irgendwo anders, da waren schon immer irgendwas zwischen 3 und 5 oder 3 und 10 Tage, die wir da mit Klassen unterwegs waren. Aber jetzt so für reine projektbasierte Arbeit, finde ich, das ist schon ein deutlicher Unterschied.
Okay, und jetzt haben wir über den Rahmen des Startchancen-Projekts gesprochen, aber was ist denn so ein bisschen Inhalt davon? Und wo siehst du die Erlebnispädagogik wirksam sein in dem Ganzen?
Also Inhalt kann vielseitig sein. Da kann ich gar keine Einschätzung geben, was darf Inhalt sein und was nicht oder was muss Inhalt sein. Für uns ist schon auch so dieses große Thema sozial-emotionales Lernen, um dem Ganzen mal so einen Überbegriff zu geben. Das ist schon so der Kern, wo wir uns drin bewegen. Und wir verbinden das vor allem halt ganz stark damit, dass wir sagen, wie können wir junge Menschen dazu befähigen, am Ende wirksam zu werden. Das ist so das, was wir daraus ableiten, wo wir sagen, wir müssen Fähigkeiten ausbilden, beziehungsweise wir müssen junge Menschen befähigen, aktiv ihre Zukunft zu gestalten. Und das gelingt halt über verschiedenste Anknüpfungspunkte, die wir eben in diese Startchancenprozesse integrieren. Und das, was uns eigentlich immer trägt, könnte man wahrscheinlich sagen, das hat viel was mit Demokratiebildung auch zu tun. Also sprich, wir schauen erstmal und erarbeiten vor allem mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam, was bedeutet es überhaupt, einen Rahmen zu gestalten, in dem ich auch sein kann, wie ich bin, in dem ich nicht bewertet werde für auch Fehler, die ich mache, in dem ich ausprobieren kann, Erfahrungen sammeln kann und ich aber keine negative Auswirkungen für mich dadurch erhalte. Also diesen wertschätzenden, wertfreien, fehlerfreundlichen Raum, der am Ende dafür sorgt, dass ich neugierig bin, dass ich mutig bin, dass ich sein kann, ja, weiß nicht, packen wir es zusammen, psychologische Sicherheit, so vielleicht, um nochmal einen Begriff rein zu bringen. Also das ist, glaube ich, das, womit wir eigentlich immer starten.
Naja, Demokratiebildung, ich habe von euren Projekten immer nur so ein bisschen gehört, ich war leider noch nie mit dabei, aber ich habe schon öfter das Wort Demokratieplakat gehört. Was hat es damit auf sich?
Ja, wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, wie kriegen wir das gut umgesetzt, dass es auch mal auch so eine gewisse Ernsthaftigkeit reinkriegt. Und wir arbeiten ja ab Klasse 6 hauptsächlich im Startchancenbereich und viel vor allem ja auch so mit 8. Klassen. Und für uns war es da wichtig, dass wir auch möglichst guten Realitätsbezug halt schaffen. Und daraus ist dieses Demokratieplakat entstanden, was wir eben mit den Klassen da gemeinsam erarbeiten, und wir lehnen uns da eben oder wir bedienen uns eigentlich dem Grundgesetz. So ganz klassisch mit Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann weiter, jeder hat das Recht auf Bildung, jeder hat das Recht auf freie Meinungsäußerung und so weiter, und nehmen tatsächlich auch mal so diese gesetzliche Grundlage als Aufhänger dafür, uns mal bewusst zu machen, dass das, um was es sich eigentlich ja auch dreht oder was wir eigentlich mit den Schülerinnen und Schülern ja auch als Grundlage haben wollen, nicht was ist, wo wir sagen, das wäre es irgendwie ganz nice to have, sondern das ist das Fundament ja auch unseres gemeinsamen Zusammenlebens. Und das ist nicht nur, nee, das fordere ich für mich ein, sondern es beinhaltet ja gleichzeitig ja auch einen Auftrag an mich. So, also eine gewisse Pflicht, die geht ja damit einher, und ja auch eine gewisse Verantwortung, die ich ja damit auch automatisch übertragen bekomme, also Verantwortung für mein eigenes Verhalten. Und deshalb hat sich das für uns ja auch so als ein guter Einstieg oder so ein guter Start auch bewährt, weil damit kriegt dieses Thema Klassenregel irgendwo nochmal eine andere Wertigkeit rein, weil es ja nicht nur diesen Klassenraum beinhaltet, sondern weil es ja das grundsätzliche Zusammenleben von uns als Gesellschaft ja mit reinbringt. Klar, immer altersgerecht. Es ist natürlich auch klar, dass ich mit einer 5. Klasse oder einer 6. Klasse dann nochmal das ganz anders auch bearbeite, wie jetzt mit der 8. oder 9. Klasse, die natürlich dann auch alleine durch die Zeit, die sie ja bereits in dem System Schule verbracht haben, ja auch einen anderen Zugang haben zu vielleicht Politik und so weiter. Da differenzieren wir natürlich schon entsprechend.
Ja, das klingt auf jeden Fall ziemlich cool und sehr zukunftsrelevant. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so wie sich das jetzt anhört, kann das ganz schön Wirkungen haben, auch auf unsere Entwicklung Deutschlands oder auf unsere Entwicklung, politische Entwicklung letztendlich, was da so hintersteckt.
Ja, man kann es sehr weit denken und ich mag es gar nicht einschränken. Ja, wär alles möglich. Wir müssen es nur einfach Schritt für Schritt erlernen, weil wir natürlich vieles auch durch unsere Sozialisation wieder verlernt haben. Und genau das ist das Schöne, was wir halt mit Startchance jetzt angehen können, dass wir diesen Raum gestalten können, dass wir aber auch mit unserer eigenen Haltung diesen Raum auch halten können und dass wir genau dieses Ausprobieren, dieses Erfahrungen sammeln, eben jetzt über einen längeren Zeitpunkt oder einen Zeitraum am Ende ermöglichen können. Und damit auch eben basierend auf diesem Demokratieplakat auch eine Klassenkultur mitentwickeln können. Und das ist schon so eine spannende Erkenntnis, die wir jetzt so über die letzten 2 Jahre auch gesammelt haben. Dieser klare Rahmen gibt für alle eine unglaubliche Sicherheit und, wenn wir den halten, natürlich auch eine unglaubliche Verlässlichkeit. Und damit verschiebt sich auch so meine Aufmerksamkeit, und zwar nicht nur bei mir, sondern auch ja bei den lernbegleitenden Personen, denn ganz häufig nimmt den größten Teil meiner Aufmerksamkeit ja die Personen in Anspruch, die laut sind, die extrovertiert sind, die durch ihr Verhalten einfach viel einfordern. Und gleichzeitig bedeutet es ja aber auch, dass die vielleicht für gewisse Denkprozesse ein bisschen länger brauchen, die ganz gerne sich Zeit nehmen, die nicht sofort vorpreschen, also die wir klassischerweise eher so als die Ruhigen auch abstempeln, denen wird ja diese Aufmerksamkeit, also meine Aufmerksamkeit ja weggenommen. Und das ist ja nicht fair, zum einen. Und zum Zweiten verbauen wir uns ja dadurch auch die Möglichkeit, gute Ideen zu hören, so andere Perspektiven zu erfahren, weil diese Personen dann gar nicht dazu kommen, mal ihre Idee zu pitchen oder ihre Gedanken reinzugeben, weil diese Dynamik längst schon einen ganz anderen Lauf genommen hat. Und das verändert sich dadurch einfach, weil jeder darf. So, und niemand hat das Recht, jemand anderem da was wegzunehmen und so weiter und so fort. Also das ist das Schöne, dass sich da in diesem Miteinander einiges verändert und natürlich auch, wenn dieser Rahmen klar ist und gehalten werden kann, auch Verhalten, was jetzt nicht förderlich ist, halt auch sofort reglementiert wird. Das heißt, ich muss auch gar keine Sorge haben, vielleicht mal einen nicht ausgereiften Gedanken zu äußern, auch mal nur eine Idee reinzugeben, wohl wissentlich, dass die auch gar nicht zielführend oder auch uns vielleicht gar nicht weiterbringen kann. Aber ich bin mir sicher, ich habe da keine negative Konsequenz zu erwarten oder auch keine Beschämung zu erwarten oder Ähnliches und vor allem ja auch keine Bewertung. Und das ist schon stark, und weil wir das ja über einen längeren Zeitraum üben können, das ist wie bei jeder anderen Sportart auch so, je öfters ich was übe und vor allem auch, wenn ich im Vorfeld auch sage, heute üben wir mal ganz speziell vielleicht das eine oder andere, ja, dann habe ich die Chance, mich zu verbessern. Passiert im Fußball, passiert im Schach, passiert egal wo. Immer betrete ich einen Übungsraum, immer gehe ich in ein Ausprobiersetting rein mit dem Ziel, ich werde besser. Ich möchte mich verbessern. So, ich möchte stärker, schneller, was auch immer werden.
Ja, du hattest es eben vor allem gut gesagt, dass die ganze Aufmerksamkeit dann auf den Personen liegt, die auch einfordern. Und ich weiß nicht, ob man dem eben folgen konnte mit dem Grundgesetz, aber das ist schon auch der Grund, warum wir das Grundgesetz mit reinbringen. Oder ihr letztendlich in euren Veranstaltungen und wir schon auch in anderen Veranstaltungen, in einem anderen Setting, aber trotzdem, also dass jeder lernen kann, dafür braucht es halt einfach Ruhe, nicht zwingend in Form von Stille, sondern in Form von ein gutes Klima zum Lernen, eine gute Lernumgebung. Auch darüber hatten wir schon mal eine Podcast-Folge. Genau, und das wollte ich nochmal kurz ergänzen.
Genau, darum geht's. So diese Sicherheit zu haben, dieses, ich kann hier sein, wie ich bin, so ohne andere da zu beeinträchtigen.
In der Vorbesprechung von der Folge hatten wir darüber gesprochen, oder hattest du erwähnt, dass es dir nicht darum geht, um Teamarbeit, um die Klasse als ein Team zu benennen, sondern um ein Bündnis zu schließen. Und jetzt klär mich mal kurz auf, was du damit genau meintest.
Ja, das ist so ein Impuls oder so ein Gedanke, den ich vor kurzem mal aufgegriffen habe oder der mir da auch zugeflogen ist. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, woher die Inspiration auch kam. Wir haben ganz häufig so bei den Veranstaltungen immer dieses Thema, ja, ihr müsst als ein Team funktionieren. Teamfähigkeit, so als Team stark sein. Das ist grundsätzlich nicht falsch. Das mag ich da an der Stelle gar nicht behaupten. Ich halte es durchaus für eine wichtige Kompetenz, als Team gut zusammenzuarbeiten. Jedoch ging der Gedanke so ein bisschen weiter. Und zwar, wenn ich als Team zusammenarbeite, dann habe ich so genau dasselbe Ziel. Deswegen arbeiten wir ja zusammen, weil wir gemeinsam genau das eine erreichen wollen. Wenn ich jetzt aber meinen Blick ein bisschen raushole und so eine Klasse betrachte, dann geht es doch da gar nicht darum, dass wir am Ende von 10 Jahren Schulzeit alle dasselbe Ziel erreicht haben. Sondern unsere Ziele sind ja alle ein Stück weit individuell, weil ja auch die Wege danach ja auch ganz individuell weitergehen. Was uns aber eint, und das passt dann eher zu einem Art Bündnis, ist, wir sind alle am selben Ort zur selben Zeit und wir wollen alle gemeinsam auf dem Weg sein. Wir wollen gemeinsam was erreichen, nämlich am Ende einen guten Schulabschluss. Aber dieser gute Schulabschluss ist ja schon wieder ganz individuell, weil das, was für mich ein guter Schulabschluss darstellt, muss ja gar nicht zu deiner Vorstellung eines guten Schulabschlusses passen. Und deswegen passt so dieses Bild, dieses, wir müssen eigentlich Bündnisfähigkeit trainieren, dass es uns gelingt, über eine bestimmte Dauer ein stabiles Bündnis zu schließen und das zu pflegen, was natürlich auf denselben Grundwerten basiert, sonst wird es ja nicht funktionieren. Also da braucht es schon auch an den wichtigen und richtigen Stellen auch dieses gemeinsame Grundverständnis und die Einigkeit darüber. Aber es geht einfach nicht darum, am Ende dieses genau gleiche Ziel zu erreichen. Und das fand ich sehr spannend so in den Gedanken, weil wir kriegen ja durchaus immer wieder auch die Frage gestellt, warum muss ich denn als Team arbeiten? So bin ich denn nicht viel besser dran? Ich mache das einfach schnell alleine. Ich finde, die Frage ist durchaus berechtigt, weil es ist nicht dasselbe Ziel da, was wir verfolgen, sondern uns geht es ja darum, gerade jetzt im Rahmen von Startchancen speziell zu sagen, wie schaffen wir es, diese Schulzeit, diese Zeit der Gemeinschaft, wir hatten es auch schon mal davon, was ja eher so einem Art Zwangskontext ähnelt, wie jetzt einer freiwilligen Entscheidung. Also wie schaffe ich das mit den Menschen, die mit mir für diese Zeit auch zusammenhängen, wir ein ähnliches oder gleiches Interesse haben, wie schaffen wir es, eine gute gemeinsame Basis zu schaffen, die uns so trägt, dass wir miteinander die individuellen Ziele erreichen können. Und vor allem die ganzen Bedürfnisse größtmöglich abzudecken. Und ich glaube, das ist was, was mich auf jeden Fall jetzt so in unserer Arbeit immer wieder bewegt und wo ich schon auch finde, dass wir mit unserem Wording auch vieles dazu beitragen können, diese Sinnhaftigkeit wieder auch herzustellen, weil ich bin davon überzeugt, dass wenn uns die Sinnhaftigkeit fehlt, naja, warum soll ich mich denn dann überhaupt auf den Weg der Anstrengung machen und mich in eine Situation begeben, wo ich wieder lernen muss, wo ich vielleicht liebgewordene Verhaltensweisen aufgeben sollte? Ja, warum, wenn die Sinnhaftigkeit nicht da ist? Und das ist für mich schon was, wo ich sage, da können wir beeinflussen, indem uns selber klar ist, wo befinden sich eigentlich diese jungen Menschen und was entspricht mehr so dem Sinn und Zweck? Ist es tatsächlich die Teamfähigkeit oder ist es nur eine Kompetenz dessen und geht es uns eigentlich nicht darum, eher vielleicht sowas wie eine Bündnisfähigkeit zu trainieren?
Ich finde es spannend, weil letztendlich erinnert mich auch das wieder sehr an die Demokratiebildung, weil wenn ich an Bündnis denke, ist es für mich immer das Bündnis der Parteien XY und letztendlich ist es nichts anderes.
Genau, und man geht ja immer Verpflichtungen einher. Du machst mir nichts, ich mach dir nichts und davon profitieren wir beide was. Ja. Also da entsteht ein Mehrwert draus und das ist genau das, was ich eben so charmant finde. Und das geht ja weiter. Wenn ich mir dessen ja bewusst mache, dann sind wir auch ganz schnell so in dieser neurobiologischen Thematik drin. Also gerade auch so dieses Trainieren des präfrontalen Kortex, was ja dann wieder so in diese Richtung Impulskontrolle, Bedürfnisaufschub reingeht. Auch das ist da ja ganz eng miteinander verknüpft. Warum soll ich das machen, wenn ich eine Sinnhaftigkeit habe? Wie entsteht eine Sinnhaftigkeit, indem ich nicht versuche, irgendwas zu entwickeln oder als Ziel darzustellen, was aber eigentlich gar nicht zu dem passt, was für mich sinnvoll ist. Und da greift das alles ineinander. Und das Schöne ist ja, wenn uns das immer wieder bewusst ist, dann können wir auch das immer wieder trainieren. Dann können wir immer wieder unseren präfrontalen Kortex trainieren, immer wieder dem neue Herausforderungen entweder geben oder das, was sich sowieso ergibt, auch immer wieder zu reflektieren und daraus am Endeffekt auch ja, unsere Stärken mit aufzubauen.
Okay, aber jetzt, das war ja irgendwie alles für die SchülerInnen die Themen. Sind das die gleichen Themen auch für die LernbegleiterInnen?
Naja, im Prinzip schon, weil das sind ja die Menschen, die ja trotz unserer Anzahl an Tagen oder Programmbausteine, die wir da mit den Klassen auch umsetzen können, das sind ja die Personen, die jeden Tag da sind. Das sind ja die Personen, die immer wieder dran weiterarbeiten können. Und auch da ist immens wichtig, dass die diesen Raum halten können, dass die authentisch sind, dass die gleiche Sprache sprechen, sodass für alle klar ist, das ist jetzt nicht nur, weil die Person A, das irgendwie nett findet, sondern das ist eine Kultur, die da entsteht. Das ist gelebt von allen, nicht nur von uns Schülerinnen und Schülern, sondern auch von den ganzen lernbegleitenden Personen, von der Schulleitung und von den Personen, die von außen noch mit dazukommen. Alle leben das und das macht es ja noch viel wertvoller. Also von daher müssen sich oder sollten sich die Personen natürlich dieselben Fragen auch stellen. Und genauso selbstreflektiert auf ihr eigenes Handeln schauen. Gelingt mir das? Was brauche ich dafür, damit mir das noch besser gelingt? Wo kann ich Verhalten von Personen entkoppeln? Wo mache auch ich neue Erfahrungen und so weiter? Das ist eigentlich genau das Schöne an diesem großen Projekt, dass wir immer wieder dann auch die Möglichkeit haben, genau das auch zusammenzubringen. Und uns immer wieder abzugleichen, immer wieder zu schauen, wie kann sich diese ganze Kultur gemeinsam entwickeln? Und deshalb ist ja so wertvoll, dass auch die Personengruppe in diesem großen Projekt einfach mitbedacht ist, also auch in der Finanzierung mitbedacht ist und es nicht von irgendeinem Schuletat weggeht, wenn es darum geht, wie können wir uns auch als Landbegleiterinnen und Landbegleiter auch selber mal wieder fachlich weiterbilden und eben halt nicht nur in diesen formalen Lernformen, sondern eben auch in den Formaten, die halt genauso wertvoll sind.
Das ist eigentlich ziemlich cool, weil man dann so das ganze System umfasst und auch in dem System auf die einzelnen Einflussfaktoren wirksam sein kann.
Ich hoffe, wir konnten euch heute mit dieser Folge inspirieren, vielleicht auch neue Impulse geben und würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
Wenn ihr Anregungen oder Gedanken habt, dann schreibt uns in die Kommentare und wir freuen uns über jede Unterstützung mit einem Follow oder einer Bewertung.
1969 waren plötzlich Millionen Menschen davon überzeugt, dass Paul McCartney tot sei. Sie spielten Beatles-Platten rückwärts ab, suchten geheime Botschaften in Songtexten und auf Albumcovern und glaubten, die Band selbst würde Hinweise auf eine gigantische Vertuschung hinterlassen. Doch die eigentliche Frage lautet nicht, ob Paul McCartney wirklich gestorben ist. Die eigentliche Frage lautet, wie aus einem Gerücht eine der berühmtesten Verschwörungstheorien der Popgeschichte werden konnte. Und warum Menschen manchmal aufhören, nach Antworten zu suchen und stattdessen beginnen, nach Bestätigung zu suchen. Tatort Musik, Paul McCartney, die Verschwörung, die nicht sterben will. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.